Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Lebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, zumindest bei mir ist es morgens, es ist 8 Uhr und ja, ich möchte gern diese Podcast-Folge begehen und zwar als Solo-Podcast-Folge. Ich liebe es, mich ja mit Menschen hier unterhalten zu dürfen, im Austausch zu sein. Und ja, ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, ein Thema, welches mir sehr, sehr am Herzen liegt, sehr, sehr relevant und auch wichtig erscheint, in den Wintermonaten hier mit einbringen zu dürfen, teilweise als Solo-Podcast-Folge, teilweise auch mit Gästen, die ich dazu eingeladen habe. Ja, was ist denn das für ein Thema? Ja, ich möchte mich gern mit euch unterhalten zum Thema Human Design und Business, jedoch nicht aus der Perspektive einer selbstständigen Person, eines Unternehmers, sondern in Bezug auf die Arbeitswelt. Denn ich denke, dass wir mitbekommen, spüren, fühlen, beobachten, sehen, dass die Arbeitswelt, also unser Butterbrotgeschäft, sich sehr, sehr, sehr verändert und auch verändert hat. Das mag daran liegen, dass wir über moderne Technologien oder Technologiesprünge sehr eminent sprechen und die uns betreffen, unsere Arbeit, dass Arbeit sich verändert, der Begriff der Arbeit sich verändert. Und so habe ich gestern erst mit jemandem telefoniert, mit einer Person, die Interesse an meinem Genius Report Training hatte. Und wir sind zu uns erzählen gekommen, es war total schön, eine Person, die Führungskraft ist in einem Unternehmen. Und da hatte ich ihr erzählt, dass eine Kundin von mir, die ein Unternehmen führt und gar nicht gerne den Begriff der sogenannten Arbeit verwendet. Und ich finde das so total spannend zu beobachten, wie wir Sprache verwenden, wie Sprache ja auch Vehikel ist, das auszudrücken, was wir fühlen, was wir wünschen, was wir erwarten, was wir brauchen vielleicht. Und die Person sagte, die Kundin, die dieses Team führt, sie ist ja auch auf der Suche nach Menschen, die in ihr Team passen. Sie ist ein echter Co-Creation, Kooperation, Zusammenarbeit, das sind drei Begriffe, die oft synonym verwandt werden, auf die ich heute auch ein bisschen näher eingehen mag und das ein bisschen auseinanderklamüseln mag aus meiner Perspektive. Und sie sagt, der Begriff der Arbeit, der entspricht nicht dem, wie sie Menschen anziehen, rekrutieren, ist ja auch ein sehr mechanischer Begriff, möchte für ihr Unternehmen. Sie möchte Menschen für eine Sache, für einen Zweck gewinnen und stellt dafür die Ressourcen zur Verfügung. Und das heißt jetzt nicht, dass sie keineswegs Interesse hat an Umsetzen und Gewinnen. Sie sagt aber, die Art und Weise, wie sie auch zum Ziel kommt, ihre Dienstleistungen vermitteln möchte, die Werte, die sie hat, die sind so wichtig zu unterstützen, auch durch die Art und Weise, wie sie Menschen für das Unternehmen gewinnt, wie sie aber auch mit den Menschen zusammenarbeitet. Und der Begriff der Arbeit und das, was sie in ihrem Leben, in ihrer Berufslaufbahn darunter ja erfahren hat, was es bedeutet zu arbeiten, das entspricht nicht dem, wie sie ihr Unternehmen, ihr Dienstleistungsunternehmen ausrichten möchte. Ich fand es total interessant, mit meiner Kundin darüber zu sprechen und habe den Gedanken mitgenommen, bin damit schwanger gegangen, weil ich vielleicht salopp und kühl, nüchtern manchmal sage, ja, Begriffe, Begriffe. Doch Begriffe machen schon auch sehr, sehr viel. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob man dann quasi also Weichspülerbegriffe nutzt, weil man sagt, okay, Arbeit ist für die meisten Menschen nicht en vogue. Und dann gibt es die Generation XYZ und die wollen vielleicht gar nicht mehr arbeiten. Also wenden wir nicht den Begriff Arbeit an. Ich sage das mal ganz ketzerisch, weil ich nicht dieser Auffassung bin. Und eine zweite Sache, die mir dadurch als Frage in den Sinn kam, also die erste Sache war interessant, wie wir Begrifflichkeit vielleicht auch bewusster verwenden, um zum Ausdruck zu bringen, in welche Richtung vielleicht ein Unternehmensziel führt, welchen Unternehmenszweck man hat, um sich auch abzugrenzen, zu unterscheiden von der herkömmlichen, in Anführungsstrichen, Arbeit. Und das Zweite ist auch ein Thema, was ich beobachte und auch selbst von mir kenne, das Thema des Sinns. Macht Arbeit Sinn? Hat Arbeit eine Bedeutung? Und ich finde, und da vielleicht auch ausholend, ich habe selber ja, seitdem ich 19 bin, in großen Unternehmen gearbeitet, eine ganz klassische wirtschaftliche Ausbildung gemacht, Bachelor of Arts, Master of Science, mein Bachelor in Dienstleistungsmanagement. Ich liebe Dienstleistungen, Dienstleistungsdesign. Wie kann man richtig gute Dienstleistungen auch gestalten, Kundenzufriedenheit erhöhen? Das hat mich damals sehr motiviert, finde ich unglaublich spannend, weil der Faktor Mensch in einer Dienstleistung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und der Faktor, der Begriff Faktor, also ihr merkt schon, ich bin mit Vokabeln groß geworden, Human Resources, Faktor Mensch, Ressource. Das ist vielleicht auch eine Sprache, die uns auch sehr distanziert hat von dem Menschen, die uns sehr distanziert hat von der Arbeit. Und das Thema Sinn und Bedeutung, zumindest aus Human Design Perspektive, hat eine Verortung im Schaltkreis Sinn finden zum Beispiel. Und die Bedeutungssuche ist kann eine Motivation sein, loszugehen, weil man findet diesen Sinn nicht, sondern er zeigt sich durch das Eingehen von Erfahrung, das Gehen des Weges. Und nochmal zurück auch zu meiner Erfahrung. Ich bin jetzt 36 Jahre alt und habe sehr früh angefangen, mich auszuprobieren, zu arbeiten und habe auch geschaut, was ist Arbeit für mich? Für mich hat Arbeit zwischen 20 und 30 bedeutet, Geld zu verdienen, sich über Wasser zu halten, aber auch mit der Arbeit Bildung zu finanzieren, Abschlüsse zu finanzieren, mein Studium zu finanzieren letztlich. Ich habe duale Studiengänge belegt, also das ist auch eine sehr komfortable Situation, bei einem Arbeitgeber zu sein und sehr tief mitarbeiten zu dürfen und sehr viel Verantwortung übernehmen zu dürfen. Und ich habe das sehr gerne gemacht. Und oft wird Arbeit auch im Kontext mit Verantwortung betrachtet. Das finde ich auch sehr interessant. Und Human Design, deswegen nehme ich auch diese Podcast-Folge auf und werde auch weitere Podcast-Folgen dazu veröffentlichen in Bezug auf Arbeit. Ich glaube, es geht nicht darum, Tools der Persönlichkeitsentwicklung, zu dem auch Human Design gehört, ins Privat- und Freizeitvergnügen einzuordnen, sondern zu sagen, die neue moderne Arbeit hat vielleicht auch gewisse Voraussetzungen und dazu zählt auch, dass Menschen interessiert sind, sich in ihrer besten Essenz mit einzubringen, sich authentisch einzubringen. Und was bedeutet es eigentlich, wenn ich mich einbringe, authentisch einbringe? Und wie kann ich dann auch noch Sinn und Bedeutung in meiner Arbeit finden? Ja. Und ich glaube, dass Human Design da wirklich einen ganz, 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 ganz elementaren Anteil leisten kann, dass Menschen sich auf der Arbeit oder nennen wir es, wie ihr es wollt, wohlfühlen können, mitgestalten können. Und meine Beobachtung ist, auch durch meine eigene Erfahrung, ich erinnere mich sehr wohl noch an die 19-jährige Stefanie, die ihren ersten Tag habe ich für Randstad gearbeitet, seine Firma Personaldienstleistung anbietet. Und das war für mich sehr spannend, weil ich sehr früh als 19-Jähriger in meinem Studium schon mit Begriffen konfrontiert war wie Zeitarbeit, Zeit gegen Geld, bei der Zeitarbeit arbeiten nur Dummer. Also ich persönlich war nie in einem echten Zeitarbeitsverhältnis, sondern habe quasi als Angestellte für dieses Personaldienstleistungsunternehmen gearbeitet und Rekrutierungsprozesse gestaltet, aber auch Vertriebsprozesse erlebt und mitgestaltet. Und das war damals in Berlin unter anderem, in verschiedenen Bezirken. Und ich durfte da einfach unglaublich viel mitbekommen von der Rekrutierung von ungelernten Hilfsarbeitern bis hin zu hochkomplexen Funktionen, die rekrutiert und besetzt werden durften in anderen Unternehmen und damit viele Einblicke in Unternehmen damals schon bekommen, in ja betriebswirtschaftliche Herangehensweisen, aber auch wie Menschen rekrutiert werden für eine Arbeit. Also wie sucht man überhaupt nach Menschen? Also das Thema Recruiting, ganz banal. Und da ich ja so eine Art Vermittlerrolle hatte, war man ja nicht der Personaler des Unternehmens, hat aber mitbekommen, wie die Unternehmen jemanden suchen. Und das war noch vor Zeiten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, also AGG. Ich habe 2007 dort angefangen und mein Bachelorstudium dort auch gemacht, extrem viel gelernt, vor allem, als ich im Berliner Wedding gearbeitet habe, am Leopoldplatz, und hatte ich zwei männliche Kollegen, von denen ich unfassbar viel gelernt habe, wo es auch darum geht, Verständnis von Professionalität zu gewinnen, was recht unprätentiös ist. Und diesen beiden bin ich unglaublich dankbar, weil ich viel über mich selber gelernt habe und über Authentizität auf der Arbeit. Und ich fand es damals schon bedauerlich, dass das, was die beiden auch in damaligen Zeiten in dem Bereich haben, sie Berliner Wedding-Leopoldplatz Hilfsarbeiter rekrutiert, das heißt Menschen, die keine Schulabschlüsse oder weiterführende Abschlüsse haben. und auch gemerkt, was ist in unserer Gesellschaft als anerkannt, als Voraussetzung für den Arbeitsmarkt. Also Arbeit ist das eine und die Voraussetzung, wie wir Menschen quasi matchen von ihrer Qualifikation zum Arbeitgeber. Und auch der Begriff der Qualifikation, ihr merkt, ich bringe hier viele Begrifflichkeiten ein. Ich glaube, dass all diese Begrifflichkeiten total überholt sind, weil diese Begrifflichkeiten uns ein Denken suggerieren, was Teil der Transformation von Arbeit ist, was Teil der Transformation sein muss, um Sinn und Bedeutung auf der Arbeit auch finden zu können. Und dass es vielleicht gar nicht darum geht, dass den Sinn auf einer Arbeit zu finden darin liegt, ob ich für eine NGO arbeite oder für eine sonstige politische Organisation, eine Organisation, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Auch der Begriff der Nachhaltigkeit, der ist ja sehr, sehr intensiv verwendet, sondern dass Nachhaltigkeit bedeuten kann für einen selbst oder dass Sinn bedeutet für einen selbst, in Strukturen zu arbeiten, die mir menschlich eine Bereicherung sind. Und so habe ich zum Beispiel erfahren, als ich im Berliner Wedding am Leopoldplatz gearbeitet habe und dort auch Menschen rekrutiert und disponieren durfte, die teilweise, damals gab es noch kein Hartz IV, aber in sehr schwierigen, prekären privaten Situationen waren. Ich habe zum ersten Mal dort gelernt, was es bedeutet, kein lupenreines Führungszeugnis zu haben, weil man lässt sich dann das Führungszeugnis zeigen und ich weiß nicht, wer von euch im Bereich Personal arbeitet. Es ist ganz üblich, dass man das Führungszeugnis abfragt oder im Gastronomiebereich noch andere Dinge abfragt. Und ich kannte das ja nur von mir und ich habe Führungszeugnisse gesehen, die uns Mitarbeiter gegeben haben, die seitenweise lang waren. Seitenweise lang. Das heißt, die haben ordentlich was auf dem Kerbholz gehabt. Und dann ging es nun darum, Mitarbeiter auch in einer Anstellung zu vermitteln. Und ich habe ganz viel darüber gelernt, was für mich Personaldienstleistung, Zeitarbeit bedeutet, als ich dann später bei der Deutschen Telekom, Deutschen Bahn mit Hochglanzberatungen auch arbeiten durfte, musste, BCG, McKinsey und so habe ich gelernt. Es ist tatsächlich irgendwie das Gleiche. Manchmal ist es Zeit gegen Geld und das eine ist halt mehr en vogue und das andere weniger. Und ist Arbeit nicht gleich Arbeit? Fragezeichen. Und wo kommt Human Design ins Spiel? Human Design sagt ja erst einmal wirklich von der Grundaussage, es geht um dich und jeder Mensch hat Talent. Jeder Mensch hat gleich viel Talent. Wir haben eine Perspektive aus dem Human Design, wo wir erst einmal gar nicht in dieses Abschluss- und Qualifikationsdenken kommen, sagen, wer ist gut, wer ist böse. Und in der Arbeitswelt, das ist ja schon auch eine sehr bewertende Welt. Sie bewertet Abschlüsse, sie bewertet Stellen, sie bewertet Gehälter und die sind unterschiedlich zwischen Mann und Frau, zwischen Süden und Norden, zwischen Osten und Westen. Und Human Design sagt ja erst einmal, den Menschen hinter vielleicht all dem zu sehen. Wer bist du, wenn du lebst, wer du wirklich bist? Und ist es das, was wir eigentlich auch von dir wollen und brauchen, weil wir glauben, dass ein Mensch, der sehr sich gesehen fühlt, der sich authentisch zeigen darf, der sein Wollen und Wünschen mit einbringen darf, vielleicht auch ein Mensch ist, der dieser Arbeitswelt am besten beiträgt, der vielleicht am gesündesten sein kann, weil er ja sich in seinen Kapazitäten für die Arbeit so einbringen kann, wie es ihm möglich ist, aber auch mit seinen Talenten so einbringen kann, wie es diesem Menschen möglich ist. Und ich denke, dass Human Design auch sehr, sehr gut eingesetzt werden kann in Unternehmen, die aber gewisse Voraussetzungen haben. Denn ich habe natürlich auch sehr früh gelernt, dass in meinem eigenen Werdegang, dass es immer irgendeinen Business Case gibt. Das heißt, als ich bei der Deutschen Telekom und Deutschen Bahn gearbeitet habe, habe ich auch Funktionen gearbeitet, die im Personalbereich verortet waren, viele personalstrategische und konzeptionelle Themen verantwortet oder begleitet, auch im Vorstandsbereich Dinge gesehen und wirklich auch gesehen, wie werden Dinge strategisch, aber auch operativ ja in Unternehmen entschieden. Aber auch schon bei Randstad, wo ich wirklich sehr, sehr unterschiedliche Ebenen kennenlernen durfte, gab es immer ein Business Case. Es muss sich quasi immer lohnen, die Arbeit muss einen Return on Invest haben. Und ich glaube, wenn man jetzt darüber sprechen würde, sag mal Steffi, welchen Return on Invest habe ich denn als Unternehmer, wenn ich Human Design in meinem Unternehmen einbringe, würde ich sagen, und du bist der falsche Unternehmer für dieses System. Ich bin mir vollkommen im Klaren, dass ein Unternehmen Geld verdienen darf, soll, muss. Doch ich glaube, wir können aus Menschen keinen Business Case machen. Und das sage ich aus rein praktischer Erfahrung, dass ich auch Vorstandsbereichen erlebt habe, wie Menschen rekrutiert werden mit Gehältern, die nicht den Hilfsarbeitern entsprechen, die ich bei Randstad rekrutiert habe. Und da wurden große psychologische Assessments durchgeführt, also Menschen wirklich Stressinterviews ausgesetzt. Und alle Rekrutierungstechniken, zum Beispiel Assessment Center, Bewertungscentern, zielen letztlich darauf ab, dass man schaut, wer passt zu uns, aber auch sich sicher zu sein, wer von euch hat hier das meiste allgemeine Talent? Das wird aber abgefragt über Intelligenztests, Sozialtests, im sterilen Räumlichkeiten mehr oder minder. Und letztlich hat sich auch mir gezeigt, dass die Bindungsquote dieser Menschen oder wie lange bleiben diese Menschen denn bei einem in Bezug darauf, bleiben sie auch nach der Probezeit noch, dass es da nicht unbedingt eine direkte Korrelation zwischen gibt. Also den Aufwand, den ein Unternehmen betreibt, um Menschen zu rekrutieren, über Headhunter zum Beispiel, und was auch intensivst ist, geldintensivst ist, oder auch zum Beispiel, um Assessment Center einzukaufen von Psychologen, die wirklich High-Level-Bereich, Führungsbereich rekrutieren, führt nicht dazu, dass sich ein Mitarbeiter, eine Führungskraft nachher im Unternehmen bewährt. Weil es dann oft so ist, dass in diesen Assessment-Centern, in diesen Bewertungen, das Umfeld, in dem dieser Mensch sich dann wiederfindet, gar nicht berücksichtigt wird. Also es ist höchstens noch eine Führungskraft und ein Personaler da, den diese Person später erleben wird, wenn sie in diesem Bereich sind. Aber die Kollegen, die Interessensnehmer, die Betriebsräte oder mit wem auch Kunden, die sind ja dort nicht. Und deswegen glaube ich, dass es oft eine Scheinwelt ist, die man sich dort aufgebaut hat. Und zwar eine Welt aus Angst, eine Welt aus, ich probiere, jemanden zu finden, der hoffentlich zu unserem Unternehmen passt, sodass ich die wenigsten finanziellen Einbußen habe. Und trotzdem kann es sein, dass man eben einfach auch Entscheidungen trifft, die rein rational logisch erscheinen, indem man jemanden sehr, sehr gut bewertet hat, Persönlichkeitstests ankreuzen lassen hat, die er selber ausgefüllt hat, nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann kommen einfach Unstimmigkeiten zutage, weil das Leben eben seine eigenen Geschichten schreibt. Beziehung auf der Arbeit eigentlich das ist, was zu Erfolg oder Misserfolg führt, nach meiner Beobachtung. Und deswegen glaube ich, kann Human Design einen Beitrag leisten, weil hier geht es erst einmal darum, dass wir sagen, Moment mal, lasst uns mal keine Methodendiskussion führen, lasst uns mal keine Diskussion führen über Konzepte, denn Human Design ist erstmal kein Konzept. Human Design ist erstmal keine Methode, die man im Unternehmen implementiert oder ausrollt oder durchsticht, je nachdem, wie der Unternehmenswortschatz ist. Sondern hier geht es erstmal nicht um den Business Case, sondern hier geht es darum, welche Haltung habt ihr denn als Unternehmen? Welche Werte habt ihr denn als Unternehmen? Und Werte sind sehr, nach meiner Erfahrung, Guiding Principles und sowas. Sowas kenne ich alles aus großen Firmenstrukturen, dass es Wertediskussionen gibt, dass es verschiedene Themen gibt, die dort etabliert werden, auch um ein Leuchtturm zu sein für die Branche und die Unternehmen. Und wenn ich jetzt über Unternehmen spreche, möchte ich aber auch deutlich machen, dass es hier nicht um mittelständische Unternehmen gibt oder Konzerne, sondern letztlich, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Weg des Human Designs, dass es um Unternehmen geht, die sich als Unternehmen in einer ganz neuen Form begreifen und wirklich Menschen, weil sie vielleicht auch müssen, weil sie eine sehr, sehr starke Mangel haben an Fachkraft, so wie es so schön immer heißt, meine Untersuchung. Damals, auch zu meiner Bachelorarbeit, habe ich untersucht, die Anerkennung ausländischer reglementierter Abschlüsse in Deutschland als Kompensationsstrategie auch um Berufe, die Mangel sind, zum Beispiel im medizinischen Bereich, das war mein Schwerpunktthema, um da neue Rekrutierungswege aufzumachen. Und ich habe festgestellt, es ist nicht so, dass Deutschland einen Fachkräftemangel hat. Es ist so, dass Deutschland und Institutionen und Unternehmen nicht gewillt sind, pragmatisch, flexibel zu agieren. Denn was ich gesehen habe, ist, als ich im Medical-Bereich damals von Randstad in Berlin gearbeitet habe und auch politische Veranstaltungen besucht durfte, dass einfach es sehr unstrukturiert, das war damals 2010, es hat sich sicherlich verändert, aber dass wir sehr wohl sehr viele Fachkräfte aus dem Ausland haben, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, die sehr wohl zum Beispiel Arzt oder Krankenschwester, Intensivmedizinerin sind aus einem anderen Land und wir es nicht schaffen, aufgrund der Komplexität der Bundesländer und des Landes, diese Berufe anzuerkennen. Anzuerkennen heißt ja auch zu wertschätzen. Also das Wort im Human Design anerkennen und wertschätzen wird dem Projektor ja auch sehr, sehr stark zugeschrieben, zugeordnet. Und ich habe festgestellt, dass man probiert, dort Prozesse aufzublasen und Menschen teilweise dazu angehalten werden, in Deutschland dann nochmal zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, Menschen, die weit über 30 oder 40 sind, Familie haben, und man gar nicht flexibel, individuell schaut, wie kann dieser Mensch seine Fachexpertise einbringen. Und das Gleiche gilt natürlich auch, und das habe ich dann bei der Bahn erlebt, da wurden immer massenhaft Zugführer gesucht. Also ihr braucht nur mal eine Stellenbörse schauen. Ihr werdet wahrscheinlich überall Stellenanzeigen der Deutschen Bahn finden. Die suchen nämlich wie Hölle Mitarbeiter. Und es ist nicht immer, und das ist die leichte Antwort, es ist in meiner Beobachtung nicht, dass Menschen unwillig sind. Es ist nach meiner Beobachtung nicht, dass die faul sind. Es ist nach meiner Beobachtung nicht, dass es die Qualität nicht gäbe. Es ist oft auch ein sich nicht einstellen darauf, ein nicht flexibel sein. Und wenn wir jetzt zum Human Design zu sprechen kommen, ist Human Design etwas für Unternehmen, die folgende Grundhaltung haben, die erste These, der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir erarbeiten Produkte von und für Menschen. Egal in welchem hochtechnologischen Bereich du arbeitest, letztlich werden Produkte, Dienstleistungen von Menschen designt, projektiert, durchgeführt und von Menschen konsumiert, bewertet, für gut oder schlecht geheißen. Es macht also viel aus, sich über uns Menschen Gedanken zu machen, auch auf der Arbeit, und sie nicht so technologisch zu betrachten wie die Herstellung eines Autos oder eines Zuges, sondern letztlich zu schauen, und ich habe ja bei der Bahn gearbeitet, und witzig ist, dass ich einen Professor hatte in meinem Bachelorstudium, wo ich noch nicht bei der Bahn gearbeitet habe, der damals als Berater für die Bahn gearbeitet hat, für den Fernverkehr in Bezug auf Dienstleistung. Und letztlich, das Unternehmen ist ein Dienstleistungsunternehmen, hat aber sehr, sehr viele harte Invests in Technologien und Züge und so und wirkt daher sehr mechanisch, sehr männlich. Gleichzeitig dieser Faktor ist ja auch schon eine sehr distanzierte Sprache, zu sagen, du und ich, wir sind Menschen, und zu schauen, eine Grundhaltung zu entwickeln, eine positive Grundhaltung zu entwickeln. Jeder Mensch hat Stärken. Und was ich erlebt habe in meiner Berufswelt war, vor allem als ich auch bei Randstadt gearbeitet habe, und da geben Kunden ja auch, die rufen dort an, schreiben eine E-Mail, man kennt sich auch, und die suchen dann Menschen für Stellen. Was ich da teilweise gehört habe, war alles nur nicht AGG-konform. Ja, also allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, dass man nicht sagen kann, wir suchen eine blonde Frau, 1,80 Meter und sie sollte einen guten Geschmack bei der Kleidung haben. Sondern das darf man eigentlich gar nicht sagen. Man darf nicht sagen, ob man einen Mann oder eine Frau sucht. Man darf Menschen nicht bevor- oder benachteilen, zum Beispiel, wenn diese behindert sind, schwerbehindert sind und all diese Dinge. Und ich habe schon auch von Kunden sehr explizite Wünsche gehört. Also wen oder was man sich wünscht, teilweise auch von der Optik. Und das hat mich sehr befremdet. Das waren andere Zeiten sicherlich. Da waren 2007 bis 2010 waren das auch noch andere Zeiten. Dann ist es ja viel mehr auch, hat es sich entwickelt. Aber auch in Unternehmen, wer oder was wie repräsentiert. Mein Magen gluckert. Der will auch mitreden. Ich habe noch kein Frühstück gegessen. Und was ich sagen möchte ist, dass das Wichtigste ist, dass man sich bewusst macht, dass man einen Menschen sucht. Und ich bin hier in Frankfurt, ich wohne in Frankfurt, mal langgelaufen, da war ein Friseur, der sagt, wir suchen eine Persönlichkeit. Und das fand ich so stark. Und deswegen glaube ich, dass kleine Unternehmen, und damit meine ich jetzt ein Friseurgeschäft, eine Bäckerei, Metzger, Tischler, Handwerk im Allgemeinen, dass die vielleicht schon eher den Schuss gehört haben, weil sie mit dem starke Herausforderung haben, Menschen zu finden, die diese Berufe ausführen, weil sie gesellschaftlich gesprochen manchmal vielleicht gar nicht so anerkannt sind, weil man sagt, ja, im Schichtsystem will keiner mehr arbeiten, früh aufstehen will keiner. Ich glaube das nicht, weil aus Human Design Perspektive können wir sehr wohl ja auch Thesen aufstellen, dass Menschen sehr, sehr gerne arbeiten. 70% der Menschen sind Generatoren, Umsetzer. Das heißt, wenn ich mit Generatoren und Umsetzern spreche, sage es auch nicht, dass sie sagen, malochen, 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 malochen. So heißt es in Berlin, malochen, arbeiten bis zum Umfallen? Nee, da heißt es, ich setze meine Arbeitskraft, meine Energie für etwas ein, was mir Spaß und Freude bereitet, was mich befriedigt. Das heißt, hat Spaß, was auf der Arbeit zu suchen? Ja, unbedingt. Ja, unbedingt. Also nicht wie diese Fernsehserie wie Stromberg. Ne? Stromberg, sehr lustige Fernsehserie. Christoph Maria Herbst, der fantastischer Schauspieler auch. Und es geht, das ist halt sicherlich witzig, aber am Ende des Tages ist es 70% der Menschen ein ungeheures Anliegen und unglaublich wichtig für ihre Sinn- und Bedeutungsfindung, etwas ausfüllen zu dürfen. Ich benutze bewusst nicht den Begriff der Arbeit, was ihnen Freude bereitet, wo sie das Gefühl haben, mit anderen an etwas zu arbeiten und umzusetzen. Und der Generator ist im Übrigen auch dafür gemacht, Dinge sichtbar werden zu lassen. Jetzt denken wir mal an unsere moderne Arbeitswelt. Nicht alle, aber viele Menschen arbeiten auch in Berufen, wo sie das Gefühl haben, am Ende des Tages, was habe ich denn schon geschafft? Ich sehe gar keine Ergebnisse. Was habe ich geschafft? Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen einer Tätigkeit nachgehen können, die sie größtenteils, nicht alles macht immer Spaß, auf der Arbeit Freude bereitet und sichtbare Ergebnisse haben. Das heißt nicht, dass ein Mensch per se ergebnisorientiert ist. Das heißt aber so wie was, da haben wir was gepackt. Ich sitze hier in meiner Wohnung und in den letzten 2 Monaten gab es über mir, neben mir Kernsanierung. Und wir Menschen neigen dazu, einfach nur zu sagen, dass es laut ist. Und das war's, war furchtbar laut. Ich habe so ein gutes Mikro, dass meine Kunden gar nicht gehört haben, während ich Beratung gegeben habe, dass hier teilweise, keine Ahnung was, eine Tür rausgerissen worden ist in der Wohnung über mir. Und gegenüber das Haus wurde das Dach gedeckt. Und jetzt kann ich meinen Fokus auf die Lautstärke richten. Ich will meinen Fokus aber jetzt darauf richten, dass ich beeindruckt war und ich das auch erleben darf, dadurch, dass ich eben nicht mehr in eine Konzernzentrale hüpfe oder wo eine Arbeitsstelle laufe. Ich habe mitbekommen, bei den Dachdeckern zum Beispiel, was die für einen geilen Scheiß machen. Die sind so strukturiert und organisiert. Also ich habe das ja hier gaffend aus dem Fenster beobachtet. Es hat mich tief beeindruckt, wie dieses Team funktioniert. Dann habe ich mir gesagt, die wissen am Ende des Tages, was sie getan haben. Und ich hatte den Eindruck, die haben echt Spaß. Da lief Mucke, ja, schöne Musik und Mucke auf dem Dach. Die standen da und du hast denen angesehen, dass die Spaß an ihrer Arbeit haben. Du hast es wirklich denen angesehen. Das mag jetzt reine Interpretation sein. Und ich selber als Außenstehende habe mir gedacht, boah, was die geschafft haben in 3 Tagen. Du hast so richtig gesehen, dass sie eine Herausforderung hatten. Dann haben sie ihr Team zusammengetrommelt. Sicherlich machen die das öfters, aber es ist ja immer anders, ein Dachdecken. Es ist ja immer irgendwie anders. Du hast ein anderes Dach, eine andere Umgebung, andere Wetterbedingungen. Also die arbeiten auch in einer VUCA-Welt, so nennt man das im Business, einer Welt, die sich verändert, ne? Und Menschen, die im Büro sitzen, das heißt ja nicht, dass da sich die Welt durch die IT ständig verändert. Nein, auch wenn ich Dachdecker bin oder in Gartenarbeit bin, unser Klima sorgt auch dafür, dass die Bedingungen ständig anders werden, ne? Und das sind auch spannende Berufe, weil sich die Situation, die berufliche Situation dort ja auch sehr verändert. Und was ich dort auch beobachtet habe, was ich am Handwerk schätze und auch bei Randstadt beobachten konnte, wo man Handwerker auch rekrutiert hat, die sind so kollegial und nehmen sehr, sehr toll, also hat so einen eigenen Vibe irgendwie, neue Leute mit auf, weil man dort im Handwerk oft Hand in Hand arbeitet. Da ist Teamwork eine notwendige Voraussetzung. Was ich in Büros erfahren und erlebt habe, ist, dass es hochqualifizierte, hochstudierte, was auch immer, Menschen sind, die letztlich Bürofließbandarbeit machen. Ja, und das bedeutet manchmal auch, dass man gar nicht mehr so im Team arbeiten kann. Nicht jeder ist für das Team geboren, doch was ist schon ein Team? Team hat ja mehrere Ebenen. Und heute will ich ja allgemein über Human Design und den Einsatz in Unternehmen sprechen und allgemein auch, wie ich glaube, das unterstützend sein kann in Unternehmen, die probieren, eine andere Form der Arbeit zu gestalten. New Work wird oft gesagt. Das ist auch ein toller Begriff. Ich finde es auch total schön. Es gibt tolle Menschen, die tolle Konzepte haben. Leider ist das dann oft auch für Unternehmen, die in der IT arbeiten oder die Büro arbeiten. Aber ich glaube, allgemein die Veränderung der Arbeit ist ein elementares Thema und ein kulturelles Thema, weil es nämlich darum geht, die Perspektive nicht von der Arbeit zu denken, sondern vielleicht auch, was ist denn das, was hier unsere Vision ist? Und dann sagt man, ja, also von Vision zahle ich nicht mein Einkommen und Auskommen. Doch ich glaube, dass man das merkt, ob Menschen Bock auf ihren Job haben oder nicht. Stellt euch mal vor, wenn ihr irgendwo seid, anruft, in Geschäft geht, merkt man doch direkt die fiese, miese Stimmung, ja? Und es geht auch darum, dass wir gerne, glaube ich, mit Menschen zusammen sind, bei denen wir uns wohlfühlen, mit denen wir Spaß haben, mit denen wir Dinge gemeinsam entfalten und entwickeln können. Und deswegen habe ich das Beispiel der Kernsanierung über mir und des Dachdeckens eingebracht, weil hier wurde auch an der Tür geklingelt, das Wasser abgestellt wurde, habe ich einen Bademantel geöffnet, weil ich ja oft lange Zeit im Bademantel hier vor dem Computer arbeite. Und es war auch so ein netter Herr, das war ein ganz nettes Gespräch und Da hast du richtig gemerkt, dass dieser Mensch wirklich menschliche Kapazitäten, Kompetenzen hat. Kompetenzen sind ja nicht nur die fachlichen Komponenten, sondern die sogenannten Social Skills, sozialen Skills. Alleine der Begriff Skill, ja, okay, heißt einfach nur Fähigkeit. Doch manche Fähigkeiten sind uns vielleicht gar nicht so angeboren. Und manche Fähigkeiten nehmen wir als selbstverständlich an, die aber vielleicht der wichtigste Erfolgsfaktor in deinem Job sind. Egal ob als Sekretärin, Bäckermeisterin oder vielleicht als Triebfahrzeugführer. Das heißt, jeder macht ja auch seinen Job anders. Das heißt, wir rekrutieren oft eine Stelle, sagen, habe ich ja jahrelang gemacht, oft genug gemacht. Ich weiß ganz genau, wie das funktioniert, eine Stelle zu beschreiben. Das ist ja letztlich, du setzt dich hin und malst dir die Pippi Langstrumpf irgendwie. Wen hätten wir denn gerne? Na, also wir brauchen jemanden, der das macht und dann wird das bewertet. Wenn du mich fragst, ist das auch pure Zeitverschwendung? Es ist aber keine Zeitverschwendung, Transparenz herzustellen. Das heißt, eine Stellenanzeige kann ja schon auch Transparenz herstellen im Sinne von Informationen geben, weil ich dich suche als Menschen und weil wir jemanden suchen, der etwas kann, was uns noch fehlt, also ein Puzzleteil, was unser Team, unser Portfolio erweitern, ergänzen würde, möchte ich dir Informationen geben. Stellenanzeigen sind aber oft so ausgerichtet, dass da steht, wir wünschen uns Erfahrung, keine Ahnung was in SAP und 3 bis 5 Jahre. Ich glaube, auch als Führungskraft habe ich gearbeitet und habe gerne Menschen, war mir Unterlagen egal, mit denen gesprochen. Ich habe die immer erstmal angerufen, weil ich hören wollte, wie sie ans Telefon gehen, was sie sagen und wie sie darauf reagieren, beispielsweise, wenn du sie anrufst und sie gerade in der S- und U-Bahn sind. Weil das einfach so ganz feine Nuancen sind, die, glaube ich, auch ausmachen, ob sie überhaupt gerne telefonieren. Weil für manche Jobs braucht man vielleicht nicht jemanden, der gerne telefoniert. Also nicht in allen Jobs muss man E-Mail schreiben mögen, telefonieren mögen und dann auch zu fragen, wissen Sie, was ist denn das, wo Sie richtig Zeit und Raum vergessen, wo Sie richtig Freude dran haben, was Ihnen richtig Spaß macht. Also wirklich so ein Interview zu führen, ein Bewerbungsgespräch zu führen, so wie wir vielleicht auch Human Design Beratung geben, wenn wir jemandem zum ersten Mal sagen, dass sie zum Human Design Typ Generator, Umsetzer, manifestierender Generator, Spezialist gehören und diejenigen sich fragen, was, Spaß, Freude, sorry, bin ich hier bei Wünsch dir was? Bin ich hier bei Pippi Langstrumpf? Und das ist ja eigentlich schon auch schade, denn es zeigt ja auch oft, dass Menschen das Wort Arbeit nicht mit Freude und mit Spaß assoziieren. Und so ist natürlich auch die Frage, auch beim Generator-Umsetzer, manifestierenden Generator, Spezialisten, ich verwende 2 Begriffe, weil der 2. Begriff immer sehr schön auch ist, beruflichen Kontexten zu verwenden, wirklich zu hinterfragen, was macht dir denn Spaß? Und es muss auf einem Job, dass man einfach, man kann ja sagen, Stelle, das ist das, was wir tun in unserem Team. Wir haben Kollegen, die das und das auszeichnet. Und wir suchen jemanden, der folgende Fähigkeiten mitbringt. Und da muss man nicht schreiben, Protokolle schreiben, Konzepte erarbeiten. Denn es kann ja sein, dass Konzepte erarbeiten, denk doch mal dran, da gibt es das definierte Aschna. Da würde man sagen, ja, kann gut Konzepte erarbeiten. Doch, aber nicht jedes. Dann überlegt man, Generator mit dem definierten Aschna, da geht es ja darum, ich habe eine Reaktion auf etwas, was mir Spaß macht. Also ich mache nicht, ich habe ja nicht für alles Ideen und Konzepte, ne? Und deswegen kann man Human Design vor allem Unternehmen nutzen, die A sagen, wir suchen Menschen mit bestimmten Fähigkeiten, die nicht Fähigkeiten sind wie kannst du gut SAP, kannst du gut Social Media, sondern vielleicht, wenn du Freude daran hast, mit Menschen in Kontakt zu treten, Dinge zu vermitteln, etc. pp. Also dass man eher sagt, was ist denn das, was der Mensch Fähigkeit mitbringt? Wie sieht das operationalisiert aus? Also wirklich, man sucht jemanden, sich zu überlegen, wenn ich jemanden fürs Team rekrutiere, was sieht denn der? Was, mit wem ist der im Umgang? Was braucht es da? Braucht es da jemanden, der quasi schwierige Situation, in jeder schwierigen Situation immer auch etwas Positives erkennt, der vielleicht Herausforderungen liebt? Im Human Design können wir zum Beispiel sagen, es gibt Menschen, die sind vielleicht risikoaverser und haben Sorge, so Risiken einzugehen. Und es gibt Menschen, die lieben es, für etwas oder jemanden zu arbeiten, wo sie auch Risiken eingehen dürfen. Und beide Menschen, die ich beschreibe, können trotzdem sehr eigenverantwortlich sein. Also auch Eigenverantwortung ist das große Thema des Human Designs. Und was viele Unternehmer, wenn ich so rückblicke, als ich rekrutiert habe oder im Personalbereich gearbeitet haben, dann wurden immer so Phrasen gesagt wie, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter mitdenken. Und dann glaubt man zu verstehen, was darunter gemeint ist. Weil ich glaube, hinter der Frage oder der Aussage, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter mitdenken, steht wieder die Frage, ein Mitarbeiter, der Freude an seiner Arbeit hat, ein Mitarbeiter, der seine Arbeit mitgestalten darf und kann, ein Mitarbeiter, der auch sieht, Generator, 70% der Menschen, was am Ende des Tages dabei rumkommt, der denkt automatisch mit, weil der nämlich im Austausch, im Zusammensein mit den anderen sehr wohl ein Interesse an seiner Umsetzung hat. Die Frage wäre, woran machst du fest, dass deine Mitarbeiter nicht mitdenken? Woher weißt du, dass deine Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben? Ist es dir überhaupt wichtig, dass deine Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben? Glaubst du, dass Freude elementarer Wirtschaftsfaktor sein kann? Und zwar nicht aus einer Halligalli-Gesellschaft herausgedacht, aus einer Soap- und Fernseh-TikTok-Gesellschaft herausgedacht, sondern wirklich aus ganz menschlicher Perspektive gedacht, dass Co-Kreation, Zusammenarbeit vielleicht auf einem Nährboden der Freude erwachsen kann am besten. So eine Frage müsste man stellen. Das heißt, im Human Design oder mit dem Human Design kann man sicherlich nur im Unternehmen arbeiten, wo das Mindset und das Heartset, also Herz und Verstand, eine tiefe Grundüberzeugung haben, dass es nicht darum geht, Samariter oder Wohltäter zu sein, sondern dass es aus geschäftlichen Interessen darum geht, menschlichen Interessen daraus darum geht, Menschen für eine Sache gewinnen zu können. Also immer wieder den Mitarbeiter auf Neues auch für etwas zu gewinnen und nicht so nach dem Motto, von mir kriegst du ja das Geld, also friss oder stirb, sondern zu sagen, ich mache meinen Mitarbeitern immer wieder Angebote und bring die rein, lass die partizipieren an dem, was auch gestaltet werden darf. Dafür gibt es ja ganz wundervolle Führungsansätze, methodische Ansätze. Doch Human Design wäre ja auch noch eine Ebene dahinter. Unternehmen und Teams, die sich wirklich darauf verständigt haben, dass es ihnen wichtig ist, dass sie selbst und auch ihre Kollegen so eingesetzt werden, wie es ihren Fähigkeiten entspricht. Ohne Menschen zu überfordern oder zu unterfordern. Und das hat erstmal rein gar nichts mit der Qualifikation zu tun. Wenngleich eine gewisse Qualifikation sicherlich nicht unwichtig ist, ohne Frage. Doch wenn ich Menschen mit gleicher Qualifikation habe, dann auch zu schauen, welcher Mensch passt dir eher rein. Wenn ich aber Menschen habe, die vielleicht gar nicht die Qualifikation haben, und deswegen habe ich mal ein Beispiel eingebracht von meiner Bachelorarbeit, wo es darum ging, jemand hat nicht die deutsche Qualifikation, hat aber eine Qualifikation, wie baue ich dann Brücken? Ja? Und dann ging es natürlich oft um das Thema Sprache. Und dann kann man sagen, können wir hier nicht gebrauchen, weil spricht nicht die deutsche Sprache so, dass jemand Arzt sein kann. Und dann war oft die Diskussion, na, habt ihr denn halt einen Mitarbeiter, der vielleicht ein Interesse hat, so an so Mentoring und Sparring, also sowas gibt's bei uns ja im Krankenhaus, aber keine Zeit für. Und das heißt, es gibt so Totschlagargumente. Haben wir keine Zeit? Und das heißt, wenn man auf der Suche ist nach Lösungen für komplexe Probleme, dann ist es schon, denke ich, sehr, sehr elementar, sich im Möglichkeitsraum zu öffnen und zu überlegen, wie geht man das Ganze dann an? Und zwar vielleicht nicht auf die logische Art und Weise, also betrieblich hat ja auch viel mit Logik zu tun. Ja, das sind die Zahlen, Daten, Fakten, Statistik. Es gibt die Leute nicht, die kann ich mir auch nicht backen. Das ist ja oft dann so eine Antwort, ich kann mir die Leute nicht backen. Fakt ist aber, als ich auch beobachtet habe, dass Teams, die charismatische Führungskräfte, könnte man sagen, aber auch die anders geführt worden sind, anders ausgewählt worden sind, die haben quasi einen Bewerberüberhang. Das heißt, an Orten, wo Leute Freude und Spaß haben, das ist ein unglaublicher Resonanzeffekt, dass es immer mehr Menschen anzieht. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig als Unternehmer, als Firma, dem Thema Freude, Spaß, Befriedigung und auch der Sichtbarmachung von Ergebnissen, was man meinen würde, was so getan wird, also dem Sichtbarmachen von dem, was ist das, was wir hier tun, was wir umsetzen, auch nach Hause zu gehen, zu sagen, ich weiß, was ich getan habe, woran ich meinen Beitrag geleistet habe. Und da kommt ja oft dieses Thema Vision herbei. Ich glaube, das ist nicht unwichtig, um eine Bedeutung zu finden. Aber ich glaube, dass Bedeutungsfindung, Sinnfindung schon ganz viel darüber stattfindet, ob ich in diesem Miteinander mit anderen mich einbringen kann, dabei Freude und Spaß erfahre und in diesem sozialen Miteinander einen Beitrag leiste und wir wissen, was wir hier erbaut haben, Ziegel auf Ziegel, ja, oder auch einfach zu sagen, und das ist das, was wir geschafft haben, nicht aus der wirtschaftlichen Perspektive, aus dem Business Case heraus, weil das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Resultante, deswegen heißt Erfolg ja auch Erfolg. Erfolg ist, glaube ich, eine ganz natürliche Konsequenz aus dem, wenn Menschen freudvoll mit Spaß bei der Arbeit sind und zusammenwirken. Ich glaube, dass man sich darum keine Gedanken machen muss. Ich glaube auch nicht, dann sagen viele, dann quatschen die nur auf der Arbeit, die sollen sich mal mit dem Arbeiten beschäftigen und so. Also was ich schon so gehört habe, auch am schlechten, das ist für mich, das ist ein schlechtes Mensch- und Mitarbeiterbild, dass man vielleicht erst einmal denkt, das wäre so eine Voraussetzung, jeder steht morgens auf und gibt sein Bestes. Jeder will einen Beitrag leisten. Kein Mensch ist per se faul im Sinne von nur noch im Bett liegen und Netflixen. Aber Netflixen darf vielleicht auch einfach mal sein, also im Sinne von flexibler Arbeitszeit und so. Und dass man einfach sagt, ja, unsere sogenannte Arbeitswelt, das ist komplexer geworden. Es ist vielleicht viel schwieriger, Menschen zu finden mit bestimmten Wissen, mit bestimmten Anforderungen. Und dann auch zu schauen, welche Menschen haben zum Beispiel die Fähigkeit, in kürzester Zeit sich Wissen drauf zu schaffen. Und das fehlt mir zum Beispiel auch so ein bisschen. Wir sagen mal, wer hat Erfahrung mit? Und manchmal ist die Erfahrung, das, wonach wir suchen, vielleicht eine Fähigkeit, sowas wie jemand, der Erfahrung darin hat, innerhalb kürzester Zeit sich in ein neues Aufgabengebiet einzuarbeiten. Denn diese sogenannten Quereinsteiger, die auch immer gesucht werden, ich habe das zum Beispiel gemocht, dass Menschen eben noch nicht jahrelang die gleiche Tätigkeit getan haben, sondern Menschen, die vielleicht auch durch Krankheit, Kinder, unglückliche Lebenssituationen andere Wege temporär gehen mussten und vielleicht das nicht so karrierebasiert aussieht, aber oft ganz krasse Fähigkeiten erworben haben in diesem Sidestep, in diesem Rausgehen. Und dass es vielleicht diese Kompetenzen sind, Fähigkeiten, die sie dort erworben haben, die sie persönlich gefordert und geprägt haben, die man wiederum braucht, um in einer beruflichen Business-Situation bestehen zu können. Weil ich ehrlicherweise, wenn mich jemand fragt, und was habe ich jetzt davon, wenn ich mit dir arbeiten würde und mit in meinem Team Human Design implementiere? Das ist schon so eine Frage, wo ich mir so denke, Kotzen im Strahl, weil das ist wieder so eine Hierarchie von oben herab Frage. Also die Frage ist berechtigt danach, was glaubst du, hat es für einen Mehrwert, ist ja eine andere Frage, ne? Oder wir haben gerade die und die Herausforderungen im Unternehmen und was glaubst du, wie kann hier Human Design unterstützen? Da merkt man, da ist auf jeden Fall ein Gespräch, ein Interesse. Doch was ich oft erlebt habe, ist so dieses, was ist hier der Return on Invest, was ist der Case? Also so aus einer oben herab Position, aus einer hierarchischen Position, weil ich bin ja hier der Geldgeber. Was ja auch stimmt im Endeffekt, aber so funktioniert Human Design nicht, weil Human Design gibt nie eine Erfolgsgarantie, kann es auch gar nicht, weil du siehst im Human Design nur das Potenzial. Du siehst aber nicht, in welcher Ausprägung das menschliche Potenzial da ist. Du siehst erstmal auch nicht, was dieser Mensch ganz spezifisch im Leben erfahren hat. Und deswegen ist Human Design auch total wertvoll in Unternehmen, wo es auch begleitende Coaching, Beratungs-, Unterstützungsprozesse gibt, also Unternehmen, die auch vielleicht viel Geld in Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, weil sie erkannt haben, dass die persönliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter automatisch auch die Qualität der Dienstleistung oder der Produkte verändern kann. Und das habe ich mal ausgewertet in Unternehmen, sowohl bei Randstad als auch bei der Telekom, als auch bei der Bahn und war auch Teil meines Studiums, der Invest in Bildung ist in Branchen, die tendenziell höhere Gewinne erzielen, viel höher, also in der schweren Industrie, zum Beispiel Automobilindustrie, als in Dienstleistungsbereichen. Doch in Dienstleistungsbereichen, deswegen heißen sie oft auch Dienstleistungsbereiche, sind vor allem Menschen, die mit Menschen im Austausch in der Kommunikation stehen. Das heißt, Weiterbildungsbudgets, da gibt es ein Riesengefälle je nach Branche. Und es ist ja auch eine Priorität. Also das ist wie im privaten Bereich. Worauf setze ich, wenn ich vielleicht weniger Geld zur Verfügung habe, eine Priorität? Und Human Design ist dann quasi für Unternehmen auch, die sagen, ich habe eine Priorität darauf, wie hier meine Teams zusammengesetzt sind, dass ich die Menschen an der richtigen Stelle habe, dass meine Mitarbeiter auch mit Freude und Spaß bei der Arbeit sind, weil ich die These habe, dass sie dann auch gesünder sind, dass hier mehr Innovationskraft fähig ist, dass ich flexibler auf Marktveränderungen agieren kann, weil die Märkte sich sehr schnell drehen, die Anforderungen der Kunden verändern und da einfach mit der Komplexität auf dem Bewerbermarkt, Kundenmarkt und in der Branche umgehen zu können. Auch Mitarbeitern einen Beitrag zu leisten. Wie gehst du denn mit Komplexität um? Wir können ja nicht wie ein Strauß den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist mir alles zu komplex geworden. Ich steige aus. Und ich glaube, Alter ist eine der größten Ausreden, dass man sagt, ich bin zu alt für den Scheiß. Das sagt man bestimmt manchmal schon, gell? Doch was man auch im Human Design sieht, das hatten wir jetzt auch in meinem Human Design Advanced Training. Es gibt so viele Indizien auch in der Körpergrafik, wo egal wie alt jemand ist, mir eine Teilnehmerin auch im Human Design Advanced Training, wir sind vom Alter sehr unterschiedlich, von 28 bis 71 jetzt in dem aktuellen Training, vom Alter her. Und das ist das, was ich liebe. Multigenerationale Teams, das heißt nicht, dass junge Teams besser sind. Wir haben oft auch Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, die sind dann in der besten Phase ihres Lebens. Manche, die haben eine unfassbare Neugier. Das heißt, die wollen auch zum Beispiel lernen, wie ist denn das da mit dem TikTok? Wie dreht man denn da diese Videos? Das heißt nicht per se, wenn man ein gewisses Alter erreicht, dass man ein Desinteresse hat für moderne Technologien und Entwicklung. Und gleichzeitig gibt es auch Menschen, die sehr jung sind, wo man sagen würde, das sind Menschen, die sehr konservativ sind, sehr bewahrend sind, wo du in Change, Veränderungsprozessen vielleicht eine andere Kommunikation kultivieren darfst, ja, wo das ganz wichtig ist, auch engmaschiger zu informieren. Bei anderen wiederum ist es vielleicht gar nicht so die Betonung auf engmaschige Information, sondern eher auf Freiraumschenkung. Und so kann man sehr differenziert schauen, was brauchen Menschen in Veränderungsprozessen. Und ich möchte euch ankündigen, dass ich über das Thema auch in anderen Folgen sprechen möchte. In einer nächsten Folge möchte ich unter anderem über Human Design und die Arbeitswelt sprechen in Bezug auf das Thema Zusammenarbeit, Co-Creation, Kooperation. Drei große Begriffe, die oft verwandt werden. Kooperation, Zusammenarbeit, Co-Creation. Ist das dasselbe? Wie kann man das aus Human Design Perspektive beleuchten? Ich werde auch mit einer Person sprechen, die HR Interimsmanagement ist und vor allem Trennungsprozesse als Beraterin in anderen Unternehmen gestaltet. Das heißt, Unternehmen, die wirklich abbauen, massiv abbauen, ganze Wirtschaftszweige einstellen. Ja, also und wie kann man dort Human Design verwenden? Und habe andere spannende Gesprächspartner, die im Business unterwegs sind als Personaler, Führungskraft, Berater. Und wie sie bestimmte Themen wahrnehmen, was sie glauben, ja, der Puls der Zeit ist. Und wie sie, die das Human Design kennen, eine Idee haben, wie kann man hier Querverstrebungen aufzeigen. Weil es eben keine Methode ist, weil es eben kein Konzept ist, sondern Human Design ist letztlich eine Haltung. Eine Haltung dazu, dass man erst einmal den Menschen sieht, Art 1 und Art 2, davon ausgeht, dass jeder Mensch Stärken hat. Und drittens, dass man das entwickeln, unterstützen und fördern kann. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, dass du mir vielleicht bis hierhin zugehört hast, dass du auch meinen Podcast verfolgst. Und ich hoffe, dass du durch das Human Design auch die Infos, Erkenntnisse, Beobachtungen, die du vielleicht über die Auseinandersetzung mit dem Human Design für dich gewonnen hast, dass du die auch einbringen kannst in dein Umfeld letztlich, in die Arbeitswelt. Und für mich wäre total spannend, vielleicht wollt ihr das mit mir teilen, unter dem Post auf Instagram oder meinem Telegram, was für dich denn Arbeit bedeutet. Was ist denn ein toller, neuer, synonymer Begriff für den Begriff Arbeit? Und was glaubst du, sind aus deinen Augen, nach deiner Beobachtung, und dafür muss man kein wichtiger Hecht sein in irgendeinem wichtigen Unternehmen, aber was beobachtest du, wird wichtig werden? Was brauchen wir an und auf der Arbeit? Was für Fähigkeiten vielleicht? Was für Rollen vielleicht? Was sind das vielleicht für Themen? Dann kommentier mir das total gerne, so kann ich das auch aufgreifen. Und das heißt nicht, dass ich darauf eine Antwort habe. Vielleicht hast du eine Antwort, die einfach total schön ist, die ich hier teilen darf. Und ja, zum Beispiel in meinem Genius Report Training, das jetzt im Dezember zum wiederholten Mal ansteht, ist es auch so eine Plattform, wo ich mit Menschen oft, die aus einer Arbeitswelt kommen, aus einer Rolle aus der Arbeitswelt kommen, lernen wollen, wie man Human Design auf eine weniger komplex, aber sehr menschennahe, praxisorientierte Art und Weise einbringen kann. Und da geht es darum, nicht neues Human Design Wissen zu erfahren, sondern sich darüber auszutauschen, wie konkret ein Transfer des Human Designs unter anderen Voraussetzungen in neuen Darstellungen in der Businesswelt möglich wird. Vor allem auch mit dem Fokus auf Teams, kleinere und größere Teams, welche Rollen es da gibt, welche Teamrollen es da gibt, welche Arten von Führung es gibt. Und um so letztlich zu schauen, wie kann ich das bei der Rekrutierung berücksichtigen, beim Talentmanagement, bei der Nachfolgeplanung. Ja, und dafür eignet sich der Genius Report sehr und auch das Genius Report Training, weil der Fokus da sehr, sehr stark auf der Arbeitswelt liegt nicht primär im selbstständigen Bereich, obwohl es auch Business Coaches gibt, die dieses Training machen, sondern eben auch Menschen, die das ganz operativ als Führungskraft anwenden wollen oder als Personaler oder als Berater in ganz regulären Businesswelten. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude bei, in und an der Arbeit. Mögest du ja gut durch den Herbst und Winter kommen. Alles Liebe von hier und bis ganz bald.